Ich möchte uns als Einstimmung auf die Predigt aus Lukas 21 vorlesen. Schlagen wir unsere Bibeln auf. Lukas 21, Vers 25 bis 33. Ich habe mich erinnert, als wir den ersten Lockdown hatten, letztes Jahr, im April oder Mai war das, da war die erste Botschaft, die wir gehalten haben, war zu diesen Versen, Lukas 21, Vers 25 bis 33, und sie wurden seither noch viel aktueller, als sie damals schon waren, und deshalb möchte ich uns diese Verse auch in Erinnerung rufen. Lukas 21, ab Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, unser Herr Jesus kommt wieder. Vieles deutet darauf hin, dass es bald sein wird. Zuerst holt er seine Braut heim, die Gemeinde. Dann kommt er zum Gericht auf diese Erde und zuletzt wird er eine ewige Gerechtigkeit einführen. Und in Vers 28 lesen wir von einem Zeitpunkt. Es steht, wenn das anfängt zu geschehen. Und wir können mit gutem Recht sagen, dass dieser Anfang immer sichtbarer wird. Und was sollen wir tun, wenn wir das erkennen? Was sollen wir tun? Wie sollen wir uns verhalten? Wir haben es gelesen. Wir sollen unsere Häupter erheben, den Herrn Jesus zuversichtlich erwarten, unser Leben ordnen im Hinblick auf das, was kommt, uns auch freuen auf ihn, wenn wir ihn sehen werden. Und im zweiten Teil haben wir gelesen, wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen, uns daran erinnern, dass unser Herr Jesus es vorausgesagt hat. Das sind unsere Aufgaben, unsere Häupter erheben, den Herrn erwarten, die Zeichen der Zeit sehen. Ich freue mich, dass wir mehr auch darüber noch hören werden. Aber bevor wir die Predigt hören und die Kinder in die Sonntagsschule gehen, singen wir noch einmal ein Lied, das Lied 175.
Ja, das ist unser Gebet, dass noch manche Schiffe den Weg in den sicheren Hafen finden. Es passt gut zu diesem Thema, fest im Sturm, fest in der Hoffnung. Wir machen uns ja ernsthaft Gedanken darüber, wo stehen wir in der Weltgeschichte und was kommt auf uns zu? Was kommt auf diese Welt zu? Was kommt auf die Gläubigen zu? Wir wollen eine biblische Analyse des Weltgeschehens untersuchen und uns damit beschäftigen. Es ist elementar wichtig in der Zeit, in der wir stehen. Ich möchte noch beten zum Anfang. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dieser Leuchtturm bist, der sein helles Licht scheint. Und ja, wie viele Menschen haben das schon erlebt, in größter Seenot, in größter Not und plötzlich ein Licht. Und zu wissen, es geht in diese Richtung, dort ist Rettung, dort ist Sicherheit. Herr, wir bitten und flehen zu dir, dass du doch noch vielen Menschen dein Licht leuchten lässt. Herr, dass du auch uns gebrauchst, dass es möglich ist, dass wir dein Licht verbreiten dürfen in dieser Welt, in dieser schrecklichen Zeit, die sich am Installieren ist. Aber wir kennen nicht den Schrecken, sondern wir kennen die Freude auf dich, die Zuversicht, das feste Wissen, wie nahe dass du bist. Und wir danken dir dafür, Herr. Segne du ein jedes. Herr, öffne unsere Herzen für dein Wort. Gib uns deinen guten, heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Amen. Ich komme wahrscheinlich nicht darum herum, kurz einige Punkte zusammenzufassen von dem, was wir das letzte Mal besprochen haben. Wir sind ausgegangen von Turmbau zu Babel, von 1. Mose 11. Wir haben gesehen, dass die Bibel prophetisch immer diese großen Bögen kennt. Und wir haben dort gestaunt, dass Gott die Zeit, in der wir stehen, schon damals vorausgesagt hat. Wenn er gesagt hat, es wird ihnen schlussendlich nichts unmöglich sein, was sie zu tun sich erdenken oder ersinnen. Er hat vorerst durch die Sprachenvielfalt, durch die Sprachenverwirrung dieser Bosheit, dieser Erhebung gegen Gott, dieser Rebellion gegen ihn noch Einhalt geboten, ein Stück weit. Aber er hat es vorausgesagt. Es wird eine Zeit sein, ganz am Ende der Zeit wieder, wo ihnen wenigstens scheinbar alles möglich sein wird. Und das ist unsere Zeit, in der wir stehen. Wir haben gesehen, dass durch die Entwicklungen, auch gerade durch die technischen, technologischen Entwicklungen, durch diese industriellen Revolutionen, wie sie eine um die andere sich ereignet hat, seit 250 Jahren mindestens, wie sich das Feld bereitet hat, damit das, was heute Realität ist, vor unseren Augen abläuft, überhaupt möglich wird. Durch diese Entwicklungen, gerade durch die letzte, durch die vierte industrielle Revolution, durch die Digitalisierung, kennt der Mensch heute wirklich praktisch keine Grenzen mehr in der Entwicklung. Gott wird eine Begrenzung machen. Aber wenn wir die Richtungen sehen der modernen Technologie, wohin es geht, gerade auch die Verschmelzung von Mensch und Maschine, dass dauernd die Menschen gesteuert sein sollen, nicht nur von außen über die Medien, über die Handys, über Big Brother, sondern in ihrem Körper drin Impulse möglich werden, um sie zu leiten und zu steuern. Es ist absolute Realität. Es ist überhaupt kein Science Fiction mehr. Die ganze Thematik des Transhumanismus, wo eine kleine Gruppe dies derart vorantreibt. Der Traum der Bosheit der Menschheit, dass wenige alle beherrschen und steuern können nach ihrem Belieben. Das ist nicht Science Fiction. Das ist unsere Zeit. Wir stehen an diesem Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Und schon im 1. Buch Mose wurde darauf hingewiesen. Gott weiß alles. Bei ihm gibt es keine Zeit. Er kennt die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir haben dann gesehen, dass dies auch es der Prophetie von Daniel ermöglicht oder diese Prophetie bahnt, vor allem insbesondere über das vierte Tier, dieses vierte Reich, das, mit dem wir uns zwangsläufig auseinandersetzen müssen. Dass die ersten drei Reiche, als Daniel diese Prophetien aufschrieben, war gerade mal das erste Reich, das babylonische Weltreich, war Realität. Aber alles andere war noch zukünftig. Es entwickelte sich dann in seiner Lebenszeit das Medo-Persische Reich, also der Bär, der halb aufgerichtete Bär. Und dann als drittes, das hat er nicht mehr erlebt, das Weltreich, das griechische Weltreich. Und dann auch nach dem Ende des Griechischen, nachdem das zerfallen ist in diese vier Teile und diese ebenfalls erobert wurden durch die Römer, da begann dieses vierte Reich, dieses vierte Tier. Und wir haben gesehen, dass es ausgezeichnet wird durch eine Eigenschaft. Es ist völlig anders als alles bisher Dagewesene. Und von der Geschichte her können wir bestätigen, dass sich das damals im historischen römischen Reich mit Sicherheit noch nicht so erfüllt hat. Diese völlige Andersartigkeit, auch wenn Teile davon bereits installiert wurden, nämlich das System des Imperialismus, wo man möglichst die ganze Welt verändert oder unterdrückt unter das eigene System, wo man ihnen ihre Eigenheiten wegnimmt und das eigene System aufdrückt. Dieses Beherrschen eben, Imperialismus, das war eine ganz neue Art der Regierung, das die Römer installiert haben. Und dies ist bis heute geblieben. Wir wollen noch kurz wieder diese Verse lesen im Daniel 7. Dass wir sie wieder im Ohr haben. Als Daniel diese Visionen sah, da war er von diesem vierten Tier schockiert. Und er bat um Auskunft darüber. Daniel 7, Vers 19. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat, auch über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem 3 ausfielen, nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Und dann noch Vers 23 und 24. Er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. Und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jedem Reich 10 Könige aufstehen werden. Und ein anderer wird nach ihnen aufkommen. Der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Wir haben gesehen, diese 5 Stadien des vierten Reiches. Das vierte Reich besteht ja über die weitaus längste Zeit verglichen mit den Vorgängerreichen. Es besteht über die viele, viele Jahrhunderte in der einen oder anderen Form. Und wir können, wenn ich Daniel 2 dazu nehme, 5 Stadien von diesem vierten Tier sehen. Eben das römische Reich, das historische, das sich aufgeteilt hat dann in das zweigeteilte Stadium, wo dieses System der Machtblöcke begann, Ost und West. Ein System, das sich bis vor ganz kurzem gehalten hat. Das Machtgleichgewicht, davon hat diese Welt, die sonst immer nach Frieden und Sicherheit sich gesehnt hat und schreit, damit hat diese Welt überlebt bisher, in einem Gleichgewicht der Macht zwischen den Blöcken. Und dann kommt das dritte Stadium. Und genau hier stehen wir jetzt. Wir werden Augenzeugen vom Auftauchen des vierten Tieres in seinem dritten Stadium, das hier so zutreffend beschrieben wird. Nämlich das Stadium, wo es die ganze Erde beherrscht. Und dann erst daraus kommen die 10 Hörner auf dem Kopf des Tieres, die 10 Könige zum Zug. Und die bleiben eine ganz kurze Zeit. Davon spricht vor allem ja dann die Offenbarung. Und aus diesen 10 Königen, dieser letzte Mensch der Sünde, der Mensch der Bosheit, der Antichristus, der sich installieren wird. Zeitlich bin ich sicher, wird das eine kurze Zeit sein. Vom Auftauchen des weltbeherrschenden Systems bis zum Ende des Antichristen, wird eine sehr kurze Zeit sein. Darauf weist Offenbarung 17 so deutlich hin. Und wir gehören zur Generation, die mit beobachten kann, wie sich dieses vierte Tier jetzt wieder erhebt und sichtbar wird und gleich zur Weltherrschaft, Weltbeherrschung überschreitet. Wir sind Augenzeugen davon. Denn es steht eben im Daniel 7,23b, und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen, zermalmen, also beherrschen. Und das ist jetzt tatsächlich alles etwas neu, anders als was diese Welt bisher gesehen hat an Herrschaften, an Reichen. Etwas völlig Neues, das hat es noch nie gegeben. Und wir können über eines ganz sicher sein. Ich meine, beim ersten Tier, Babylon, das war klar definierbar. Das war umrissen, das war eine Nation, das war ein Reich mit ihrem Führer, mit dem Nebukadnezar und seinen Nachfolgern. Das war alles klar benennbar, sichtbar, äußerlich, sichtbar. Ebenso beim Medo-Persischen Reich. Mit den Medern zuerst als Herrscher und mit einem definierten geografischen Bereich. Ebenso die Perser dann. Und ebenso das griechische Weltreich mit Alexander dem Großen und dann seinen Nachfolgern, diesen 4 Fürsten. Das war alles sichtbar, geografisch begrenzt, genau definiert. Nicht so mit dem vierten Tier. Das vierte Tier, die vierte Herrschaft oder das vierte Reich ist ganz anders. Es ist ganz sicher keine nationale oder staatliche Macht mehr, die wir beobachten könnten. Sondern es ist viel eher, es zeichnet sich so deutlich ab, viel eher eine wahrscheinlich relativ kleine, mehrheitlich versteckt operierende, herrschende Elite. Das hat es noch nie gegeben. Eine Elite, welche die wirkliche Macht über diese Welt in ihren Händen hält. Und wir müssen uns bewusst sein, ich spreche jetzt nicht von irgendeinem Zukunftsszenario. Diese Elite ist längst in Position und in Aktion. Und wir stehen soeben in der ersten Kostprobe davon. An koordinierter, weltweiter Lenkung. Mit Sicherheit besitzen diese Kräfte das weitaus meiste Geld dieser Welt. Mit Sicherheit. Egal, ob sie jetzt zur Finanzelite gehören oder zu Big Tech oder Big Data Elite oder zu Big Pharma oder zu Big Media. Egal. Eines können wir sicher sein. Zu oberst sind es immer wieder dieselben Leute. Das zeichnet sich ab. Und seit Jahrzehnten wurde dies vorbereitet. Seit Jahrzehnten haben sie sich längst rein private, das muss uns bewusst werden, rein private, mächtige, organisatorische Arbeitsgefäße geschaffen, die überhaupt nichts zu tun haben mit staatlich oder politisch kontrollierten Organen. An was denke ich da wohl? Zum Beispiel die amerikanische Zentralbank, die Fed. Die hat nichts mit irgendetwas Staatlichem zu tun. Die ist rein privat. In den Händen ein paar weniger privater Leute. Die amerikanische Zentralbank. Oder dieses mächtige Council on Foreign Relations, CFR. Wem ist das schon ein Begriff von uns? Rat für außenpolitische Beziehungen. Heißt das, wurde 1921 gegründet. Und dieses CFR bestimmt seither die gesamte Außenpolitik des imperialistischen Reiches dieser Welt, der USA, und die gesamte Innenpolitik hat nichts mit irgendeiner staatlichen Einrichtung zu tun. Rein privat. Aber es ist auch nicht auf die USA beschränkt, bei weitem nicht. Längst hat es seine Tentakel, seine internationalen Organisationen, direkt daraus entstanden, zum Beispiel die Bilderberger Gruppe oder die Trilaterale Kommission oder andere Gefäße, sei es der IWF, der Internationale Währungsfonds. Nichts mit einer staatlichen Einrichtung zu tun, rein privat. Und beherrscht alle Länder finanziell, vor allem auch die Drittweltländer. Und unterjocht sie nach Belieben. Setzt ihnen das Messer ans Hals. Rein private Organisation. Oder das WEF, World Economic Forum. Von Davos. Oder die WHO. Das ist keine öffentliche Organisation. Oder es ginge. Ich könnte noch viele aufzählen. Ich möchte nur noch die Klimakonferenzen aufzählen. Wie aktuell in Glasgow soeben die COP26, wo Bankeliten über die in Anführungsstrichen grüne Zukunft dieser Erde verhandelt und beschlossen haben. Über die grüne Zukunft dieser Erde, nämlich durch eine vollständige Erneuerung des globalen Finanzsektors. Und eines muss man sich bewusst sein, die Mitglieder dieser Elite, von der ich gesprochen habe, die können in den USA angesiedelt sein oder in Europa oder in China. Und sind sie alle auch. Denn das Denken in geopolitischen Blöcken ist in diesen Machtzirkeln ganz oben völlig bedeutungslos geworden. Die Blocksysteme sind längst aufgelöst. Ich betone dies, weil bisher in den letzten Jahrzehnten die meisten Bibelausleger dass dieses vierte Tier, von dem wir jetzt sprechen, einem wiedererstarkten Europa zugeordnet haben, als Nachfolgerin des Römischen Reiches. Aber was wir heute beobachten, dieses aufsteigende, schreckliche vierte Tier in seinem Stadium die Weltherrschaft zu übernehmen, das scheint mir schwerlich einfach mit einem neuen Europa zu erklären zu sein. Und dagegen spricht auch zum Beispiel Offenbarung 13. Schlagen wir doch das auf. Offenbarung 13. Wo genau dieses Tier, genau in dem Stadium, wo wir uns befinden, hier beschrieben wird, wie es auftaucht. Offenbarung 13, Vers 1 und 2. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, hört gut zu, glich einem Panther. Und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache, gemeint ist Satan, gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Dieses Tier steigt aus dem Meer. Das ist das, was wir heute beobachten. Es steigt wieder auf aus dem Meer. Und wir wissen, wenn die Bibel vom Meer spricht, gerade in den prophetischen Abschnitten, dann ist immer die Heidenwelt gemeint. Das weltweite Völkergemisch. Und das erst recht in der Endzeit, in der allerletzten Zeit, wenn vom Meer die Rede ist. Vom weltweiten Völkergemisch. Da haben wir keinen Hinweis, dass alles sich nur auf Europa beschränken würde. Und was interessant ist, dieses Tier trägt gleichzeitig noch Facetten und Einfluss und Prinzipien der untergegangenen Weltreiche. Babylon und Medo-Persien. und Griechenland. Dieser Einfluss ist noch da und ist vereint auf diesem letzten Tier in diesem Stadium. Das ist übrigens auch der Grund, warum es in Daniel 7 heißt, dort beim Thron, wo das vierte Tier gerichtet wird und dass auch die drei anderen ihr Ende finden. Dann fragt man sich, die sind ja schon vergangen. Nein, gemeint ist ihr Einfluss. Gemeint ist das, was wir hier lesen. Dass sich das noch einmal kondensiert, die weltweite Bosheit. Global und von aller Vergangenheit her personifiziert sich in diesem letzten vierten Tier. Das ist nicht einfach Europa. Wir, hier und heute, wir werden Augenzeugen davon, dass dieses Tier wieder aufgestiegen ist. Wir haben schon etwas davon mitbekommen, diese Kostprobe. Die weltweite gleichzeitige Steuerung und Kontrolle praktisch aller Regierungen durch die Corona-Panik hat es verraten, sichtbar werden lassen. Und viele kritische Mitmenschen haben es auch bemerkt, dass sich ein schrecklicher Wendepunkt anbahnt, dass ein weltweit völlig koordiniertes, überall auf der Welt identisches Narrativ plötzlich vorherrscht und nach einem einzigen Drehbuch völlig synchron abläuft, wo auf einen Schlag jedes Volk, jeder Stamm, jede Sprache, jede Nation auf der Erde unterdrückt und kontrolliert wird. Und die Menschen stellen sich in diesen Tagen und Wochen und Monaten diese eine Frage. Ich bin mir ganz sicher, ihr habt auch schon darüber nachgedacht. Und auch schon darüber gelesen. Diese eine bohrende, drängende Frage. Wie ist dies möglich? Wie ist es möglich, dass weltweit praktisch alle Regierungen auf einen Schlag verzaubert sind von diesem jetzt aktuell Corona-Drehbuch, und sofort bereit sind, ihrer eigenen Bevölkerung praktisch alle Menschen- und Grundrechte wegzunehmen? Wie ist das möglich über eine Zeit von 100 Jahren? Nein, auf einen Schlag, auf einen Schlag. Diese Frage ist tatsächlich mit menschlicher Logik und Gedankenkraft nicht wirklich zu beantworten. Es gibt viele Erklärungsversuche. Irgendwo scheitern sie alle. Aber die Antwort findet sich in der Bibel. Die Antwort findet sich im Abschnitt, den wir soeben gelesen haben. Offenbarung 13. Vers 2, der letzte Teil. Der Drache gab ihm, diesem Tier, seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Weiter unten im gleichen Kapitel lesen wir Vollmacht über jedes Volk, jeden Stamm, jede Nation, jede Sprache auf dieser Erde. Das Tier ist wahrhaftig ganz anders, als was diese Welt je gesehen hat. Und noch nie ist diese bei Daniel so betonte Andersartigkeit sichtbar geworden im Wesen dieses Vierten Reiches. Weder im Römischen Reich noch in der Phase des West-Ost-Gleichgewichtes. Noch nie konnten Bibelleser so konkret etwas unter dieser totalen Andersartigkeit sich vorstellen, wie wir heute und das seit ganz wenigen Monaten. Seit ganz wenigen Monaten. Noch nie in der Weltgeschichte waren bisher die Voraussetzungen vorhanden, dass eine unsichtbare Regierung, Weltregierung, das heißt eine verhältnismäßig kleine Gruppe von Menschen, weltweit alle Länder, alle Menschen gleichzeitig beeinflussen, lenken, kontrollieren und zensurieren kann. Die unentrinnbare Globalität. Zensur bedeutet ja, das Recht auf freie Meinungsäußerung wird den Menschen genommen. Das ist längst passiert. Und wenn das passiert ist, dann ist es eine Kleinigkeit, den Menschen alle weiteren anderen Grundrechte wegzunehmen. Und auf diesem Weg sind wir. Und auch darin zeigt sich diese totale Andersartigkeit dieses vierten Tieres. Es gab schon viele Schreckensherrschaften auf dieser Welt, tatsächlich. Und gibt auch aktuell solche Länder, die ihr eigenes Volk völlig kontrollieren, unterdrücken, ausnützen, quälen. Aber es gab noch nie ein einziges Reich, eine einzige Herrschaft, die dies global mit allen Ländern und allen Menschen tun konnten. Das vielleicht auffälligste Merkmal, Erkennungsmerkmal des vierten Tieres in diesem jetzigen Stadium, in dem wir uns befinden, ist, dass es erstmal ein weltweites Chaos anrichtet. Ein totales Chaos in dem Völkergemisch. Wenn wir vergleichen, wie relativ gesittet, ordentlich und kultiviert die drei vorausgegangenen Weltreiche waren. Und dieses Chaos wird auch beschrieben in Daniel 7, nämlich die ganze Erde fressen. Wir haben viel zu wenig Zeit, um das zu spiegeln in dem, was wir heute alles sehen und beobachten können. Aber wir sehen ein System des Aussaugens, wo alle Länder verschuldet werden. Und wenn sie es noch nicht sind, dann kommt der IWF zum Beispiel und gibt ihnen Kredite und Hilfe vordergründig. Und hintergründig werden sie total versklavt und müssen Schulden machen. Diese Welt ist, man kann gar nicht beschreiben, bis wie hoch überschuldet. Über alle erdenkbaren Maßen verschuldet. Und der nächste Schritt ist die völlige Enteignung. Versteht ihr? Fressen mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen. Und niemand kann dem entkommen. Ein Wirtschaftsexperte hat gesagt, alles, was im Moment weltweit läuft, bezweckt die Zerstörung des bestehenden Wirtschafts- und Finanzsystems, welches total krank und kaputt ist, natürlich. Es bezweckt die Zerstörung des jetzigen Geldsystems. Apropos, weil wir bei Fressen sind. Eine insbesondere eine Zerstörung natürlich des Bargeldes. Und die Einführung, diese Pläne sind auf dem Tisch, völlig fertig. Und es wird schon praktiziert, zum Beispiel in China. Die Einführung des sogenannten Zentralbankengeldes. Wisst ihr, wenn so viele Menschen arbeitslos werden, wegen der künstlichen Intelligenz, wegen der Robotik, man rechnet mit vielen, vielen, vielen Millionen abgeschafften Arbeitsplätzen bis in wenigen Jahren. Wenn so viele Menschen wegfallen als Konsumenten, dann braucht es ein neues System. Dann muss man ihnen ein Grundeinkommen geben. Aber nicht einfach ein paar hunderte Noten auf die Hand, vergiss es. Nein, dann eben dieses Zentralbankengeld. Das ist geschaffen worden. Das ist die Enteignung pur. Jeder Mensch wird genau noch ein Konto haben. Das sind die Pläne dieser Leute. Und dieses Konto ist natürlich zentral überwacht. Und da wird durchaus Geld darauf gespiesen. Aber dieses Geld, mit dem kann man manipulieren, machen, was man will. Dieses Geld ist zweckgebunden zum Beispiel. Wenn du meinst, du könntest das für irgendetwas ausgeben, vergiss es. Wenn du meinst, du könntest das irgendwo ausgeben, vergiss es. Das ist örtlich determiniert, wo es gültig ist. Und wenn du meinst, du könntest es ansparen, vergiss es. Dieses Geld hat ein Verfallsdatum. Verstehst du? Und schon nur mit diesem einzigen Instrument ist die gesamte Weltbevölkerung total kontrolliert. Total kontrolliert. Nebst vielen anderen Mitteln noch. Ich betone wieder, ich spreche nicht von einem Zukunftsszenario. Dann das Zerstampfen, Zertreten von diesem Tier. In den Dreck treten, entwürdigen, versklaven, unterjochen. Das folgt alles aus dem ersten. Fressen mit eisernen Zähnen. Wir haben auch schon eine Kostprobe bekommen. Die Distanzierung, Isolierung, die Einschüchterung, die unaufhörliche Berieselung mit Falschinformationen. Das Shaming. Alle, welche etwas anderes denken, sind Mörder und bringen ihre Mitmenschen um. Diese massenpsychologischen Hilfsmittel. Und in kürzester Zeit, wird das soziale Kreditsystem voll ausgebaut sein, wie es bereits in China ist. Und was war das trojanische Pferd dazu? Das Corona-Zertifikat. Natürlich. Und wir müssen nicht die Illusion haben, das werde je verschwinden. Das ist nur der Anfang. Das ist die erste kleine Stufe. Und jetzt wird alles möglich. Die biometrische Überwachung. Stellt euch vor, wir brauchen möglicherweise in Zukunft für fast jeden Weg, den wir machen, einen Ausweis, einen Nachweis. Dieses soziale Kreditsystem. Die totale Überwachung. Wenn jemand ein Rotlicht überfährt, Punkte weniger. Wenn jemand sich äußert gegen die öffentliche Meinung, Punkte weniger. Wenn er in den Bus einsteigen will, hat er keine Punkte mehr auf seinem Kreditsystem. Das ist Realität in China. Volle Realität in China. Zermalmen. Ja, hier geht es tatsächlich einfach um das Zerstören, um das Reduzieren der Weltbevölkerung. Und diese seit vielen Jahren gehegten, finsteren Absichten der Eugenik, eben der Rassenhygiene, zur Bevölkerungsselektion und Reduktion, blüht so richtig auf. Und nur Menschen, merken es die Menschen noch nicht. Wir könnten uns viel damit beschäftigen, ich will es nicht tun, weil es ist zu finster. Aber es ist nichts Neues. Die Linie führt zurück über Darwin und Nietzsche und das Dritte Reich und die britische Eugenikgesellschaft mit dem Huxley. Und sie führt weiter zu uns. Und sie führt zum Beispiel über den WWF. Und sie führt zum Beispiel über die Klimakonferenzen. Schön verpackte, grässliche, bösartige Eugenik. Im Namen der Gesundheit den Planeten zu retten. Im Namen der Nachhaltigkeit. Weil es zu viele wertlose Menschenschmarotzer gibt, die eben diesen Planeten nur verschmutzen und den wichtigen und großen Leuten in der Sonne stehen. Daniel beschreibt dieses vierte Tier als furchterregend, schrecklich, außerordentlich stark. Ganz anders als jede vorausgegangene Regierung oder Schreckensherrschaft. Und an diesem Punkt der Weltgeschichte sind wir heute als Gläubige in diese Welt hineingestellt. Und aus dem Wort Gottes können wir herauslesen, was noch kommt. Eben das zehngeteilte Stadium dieses vierten Tieres, dann der Aufstieg des Antichristen. Das wird eine ganz kurze Zeit sein. Und das zeigt uns, wie nahe das Ende ist. Wie nahe das Ende ist. Die Menschen dieser Erde, die ohne Unterordnung unter Gott und sein Wort leben wollen, die den einzigen Retter Jesus Christus ablehnen und sich selber für gut finden, sie haben noch nie so viel Grund gehabt, Angst zu haben vor der Zukunft. Genau das Gegenteil trifft zu auf Christusgläubige Menschen, die die Sündenvergebung durch das stellvertretende Bluten und Sterben des Lammes Gottes, Jesus Christus, für sich in Anspruch genommen haben. Und die durch den Geist Gottes wiedergeboren wurden, zu einem ewigen Leben in der unmittelbaren Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Auf sie trifft genau das Gegenteil zu. Noch nie war für sie der Vers aus Lukas 21, den wir gehört haben von Yves, noch nie war dieser Vers so aktuell. Ich möchte ihn noch einmal lesen, Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, ihr Lieben, ist es noch Zukunft? Oder hat es nicht angefangen zu geschehen? Genau dies. Wenn dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung nahe ist. Und unsere Erlösung ist die Person Jesus Christus. Nahe ist. Wir haben die Verheißung, die göttliche Garantie, dass wir diesem allem, was hier beschrieben ist, was jetzt beginnt zu geschehen, dass wir diesem allem entfliehen werden, um für immer bei unserem Herrn Jesus Christus zu sein. Das steht wenige Verse weiter unten, Lukas 21, Vers 36. Da sagt der Herr zu den Jüngern und heute hier zu jedem in diesem Raum, zu uns: Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Diesem allem entfliehen wird jeder Gläubige, jedes Kind Gottes, jeder Mensch, der vor Gott seine Schuld abgelegt hat, bekannt hat und stellvertretend die Erlösung, den Tod Jesu Christi für sich in Anspruch nimmt. Die sind gewürdigt, um dem allem zu entfliehen. Wer mit offenen und geistlich gesinnten Augen das Geschehen in dieser Welt beobachtet, der weiß mit Sicherheit, dass dieses Entfliehen der Gläubigen sehr, sehr nahe gekommen ist. Wo Christus seine Braut, die Gemeinde dieser Welt, entreißt, griechisch harpazo, übersetzt mit entrückt. Er entreißt die Seinen, diesem schrecklichen Fortgang. Er, Jesus Christus allein, ist unsere Rettung, unsere Freude, unser Trost im Geschehen um uns herum. Ich habe mir überlegt, wir haben wirklich absolut nichts anderes mehr, wenn wir an die Zukunft denken. Wir haben keinen anderen Puffer mehr, keinen anderen Trost zwischen dem jetzigen Punkt der Weltgeschichte, wo wir stehen, und der Entrückung der Gläubigen. Wir können nicht damit rechnen, dass noch einmal eine wahrhaft schöne grüne Phase kommt. Es ist unmöglich. Diese Welt und ihre Lebensumstände werden mit Sicherheit nie mehr so sein, wie sie noch vor 10, vor 5 oder vor 2 Jahren waren. Diese relative Unbeschwertheit, Freiheit, Leichtigkeit, den Glauben an den Herrn Jesus zu leben. Und darum gibt es für Christusgläubige Menschen nur noch eine Ausrichtung ihres Lebens: den Herrn Jesus Christus zu erwarten, jeden Augenblick, und bis dahin ihn zu lieben, von ganzem Herzen den Herrn zu lieben, gehorsam zu lernen, dankbar durch viele Schwierigkeiten, und zu bitten: Komm, Herr Jesus, komme bald. So hört ja das letzte Buch der Offenbarung, der Bibel, die Offenbarung auf. Komm, Herr Jesus, komme bald. Amen. Wir wollen ein anderes Mal dann noch mehr hören. Ich weiß noch nicht genau wann, aber es ist mir so wichtig. Wir haben jetzt diese Bestandesaufnahme gemacht, diese biblisch, von der Bibel her gesehene Analyse, wo wir stehen. Aber wir wollen noch viel mehr auf das andere schauen. Wir wollen noch nachdenken, die Stellen lesen über diese glückselige Hoffnung der Gläubigen, über die Entrückung, über dieses herrliche Geschehen, das vor uns steht. Vor uns steht ein herrliches Geschehen. Ganz im Gegensatz zu dem, was auf diese Welt wartet. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Zufluchtsort bist, dass du unsere Burg bist, bei der wir uns bergen können. Herr, und dass du einen Weg gebahnt hast durch dein eigenes Blut in das Heilige, in das Heiligtum Gottes, dass wir freien Zutritt haben dürfen, jeden Moment, dass wir mit Zuversicht hinzutreten dürfen, damit wir Gnade finden und Barmherzigkeit erlangen und auch die rechtzeitige Hilfe. wie dein Wort uns sagt. Herr Jesus, ich bitte dich für ein jedes von uns, dass du jedes stärkst, dass du jedes ausrichtest auf dich und immer wieder uns daran erinnerst, der Weg ist frei vor den Gnadenthron des Lammes, um unsere Anliegen, um unsere Bitten ihm zu bringen. Und bei ihm ist Gnade und Erbarmen und rechtzeitige Hilfe. Segne du ein jedes, Herr, komm und bleibe du mit uns. Und wir wollen bleiben an dir, wir wollen bleiben in dir, Herr. Wir danken dir, dass du, dass deine Kraft uns festhält, dass wir verankert sein dürfen in dir. Amen.
Ja, vielen Dank für diese Botschaft, auch für diese Analyse der Zeit, in der wir stehen. Und am Schluss eigentlich das Zentrale, was wir gehört haben, dass unser Leben nur noch eine Ausrichtung hat, den Herrn Jesus erwarten. Darum geht es uns auch mit diesen Predigten. Das ist das Zentrale, dass wir uns das überlegen, dass wir unsere Herzen prüfen, unsere Bereitschaft prüfen, dass wir unseren Herrn Jesus erwarten und uns immer mehr auch freuen dürfen darauf, auf sein Wiederkommen. Ja, wir wollen miteinander noch ein Lied singen und dann noch die abschließende Textlesung. Lied 243 wollen wir singen, stehen wir doch auf dazu und nachher gleich noch zur Textlesung zum Gebet. Ich möchte den Gottesdienst beenden mit der dreifachen Verheißung der Wiederkunft des Herrn Jesus im letzten Kapitel der Bibel aus Offenbarung 22. Ich lese da einfach auszugsweise die Verheißungen der Wiederkunft des Herrn Jesus. Vers 6 und 7. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Dann Vers 12 und 13. Und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Und dann noch Vers 20 und 21. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Herr Jesus, danke vielmals, dass wir dir Zusage dürfen haben, dass du bald wiederkommen wirst. Danke, dürfen wir uns ausstrecken nach deinem Wiederkommen. Danke auch für den Spiegel, den wir heute bekommen haben, auch auf das, was in unserer Welt läuft. Ja, wo wir wissen, wo wir manchmal fast nicht fassen können. Und gleichzeitig ist es eine Realität, aber die noch viel sichere Realität für uns bist du, ist dein Wiederkommen, ist, dass wir uns bei dir auch dürfen bergen, auch in dieser Zeit, wo wir drinstehen, dass wir dich dürfen erwarten. Und ich bitte dich, dass wenn wir darüber nachdenken, über das, wie die Gesellschaft läuft, dass es nicht einfach eine Faszination vom Bösen ist, auch nicht einfach eine Furcht vor dem Bösen, wo wir sehen, sondern dass es uns hilft, auch unsere Prioritäten zu überdenken, unser Leben auszurichten auf dich, dass wir in dieser Bereitschaft leben dürfen, jederzeit parat sein, dass du könntest wiederkommen. Ja, schenk, dass in mir, in uns allen, das wachsen darf, auch durch die Botschaften, wo wir über das Geschehen in dieser Welt jetzt nachgedacht haben. Und so bitten wir dich um dein Mitkommen, auch in diesem Tag. Wir bitten um Stärkung, auch dort, wo es Schwierigkeiten zu tragen gibt. Wir bitten um Trost und Zuversicht. Ja, wir bitten aber auch um die richtigen Entscheidungen in unserem Leben. Und so wollen wir nochmal einfach bitten, auch miteinander, wie wir es gelesen haben, ja, komme bald, Herr Jesus. Amen.